Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ab dem 25. Mai muss das wichtigste Gesetz des 21. Jahrhunderts endlich angewandt werden. So nennen das zumindest manche Leute, das wichtigste Gesetz des 21. Jahrhunderts. Es geht um die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und die löst eine Richtlinie aus dem Jahr 1995 ab. Jan, 1995 warst du gerade mal 12 Jahre alt. War damals klar, dass du Politiker werden würdest? War das der Berufswunsch?
Nee, das glaube ich ziemlich sicher nicht, dass das damals so war. Ich glaube, mein Berufswunsch damals war, Journalist zu werden.
Oh Gott, davon kann ich nur dringend abraten.
Ja, deswegen habe ich mich dann vielleicht auch anders entschieden. Ja, auf jeden Fall war es auch schon ein politisches Denken, das da so eingesetzt hat.
Wann ist das umgeschwenkt von Journalist zu Politiker?
In dem Moment, wo es einfach nicht mehr anders ging. Also ich war irgendwann Sprecher der Grünen Jugend auf Bundesebene und dann ist einfach so ein bisschen der Moment, wo man sagt, ja okay, das kann man einfach nicht mehr vereinbaren mit Journalismus und dann habe ich stattdessen eben Jura studiert. Das war so ein bisschen der Gedanke, naja, dann kann ich immer noch beides machen.
Gab es irgendwann mal einen Punkt in deinem Leben, an dem dir klar war, ab jetzt bist du Berufspolitiker?
Ja, eigentlich wollte ich das nie und ich habe auch sehr lange daran gezweifelt oder das abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, Politik, das ist für mich eine Berufung und kein Beruf, auf Zeit vor allen Dingen. Und ich habe auch immer wieder gesagt, also zum Beispiel auch die Tätigkeit im Europäischen Parlament würde ich jetzt nicht ewig machen, weil ich es einfach gut finde, wenn man sagt, da muss auch immer ein Wechsel stattfinden. Trotzdem, wenn man sowas länger macht, dann wird man da gut drin und dann ist man auch, dann ist das auch irgendwie die berufliche Tätigkeit, die man hat. Insofern muss ich ein bisschen zugestehen, irgendwie ist es doch jetzt mein Beruf geworden, auch wenn ich nie sagen würde, dass ich mich darauf angewiesen fühlen möchte oder das für immer weitermachen möchte.
Jan Albrecht, du bist momentan Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament und einer, das kann man glaube ich so sagen, Hauptarchitekten der EU-Datenschutz-Grundverordnung und über die reden wir heute Abend. Über dich, deine Arbeit und was dich antreibt. Schön, dass du da bist, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Jan Albrecht ist zu Gast. Du sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament. Und jetzt mag es den einen oder anderen geben, der dich noch nicht kennt. Und deshalb haben wir, wie für alle unsere Gäste, uns drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du dich bitte für eine entscheidest. Hier steht, hi, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Jan Philipp Albrecht. Die erste Möglichkeit, oh, die ist schon gemein, ist in der nächsten Saison zum Spiel St. Pauli gegen den HSV zu gehen.
Das würde ich gerne. Ich bin nicht häufig genug da, deswegen ist diese Option definitiv denkbar. Und der HSV ist ja auf dem besten Weg dahin.
Ist St. Pauli dein Verein oder HSV?
St. Pauli auf jeden Fall.
Und die stehen in der zweiten Liga gerade wo? Da musst du mir helfen. Ich weiß, sie sind zweite Liga, aber ich weiß nicht, wo sie stehen.
So untere Mitte und irgendwie ist das so unser Stammplatz.
Ja. Das heißt aber, es besteht keine Gefahr, dass die noch in die dritte Liga abrutschen würden.
Das hoffen wir mal alle nicht, aber ich glaube, die ist auch gebannt, die Gefahr.
Zweite Möglichkeit, Campingtour mit dem Bulli durch eine Gegend deiner Wahl.
Mache ich sofort. Mein Bulli, den ich habe, muss ich ja hier auch zugeben, der steht irgendwo bei Hamburg in so einem Gewächshaus und dort steht er halt auch schon 2,5 Jahre, ohne einmal bewegt geworden zu sein. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir wieder ein bisschen rauskommen
damit. Was ist das denn für ein Bulli? Also was hat der so an Features? Was kannst du mit dem tun?
Der hat null Features, außer dass er einen Motor hat, dass er Baujahr 69 ist und rollt und fährt und fährt und fährt. Man kann nur 90 fahren, sonst beschwert sich der Motor irgendwann.
Ja, hat der noch TÜV?
Der hat tatsächlich TÜV, wobei jetzt stellst du mir gerade eine Frage. Vielleicht ist er auch gerade abgelaufen. Müsste ich mich mal drum kümmern, ja.
Wenn du dir eine Gegend aussuchen würdest, wo würdest du am liebsten mal hin?
Ich glaube, ich würde super gerne mal das Baltikum hochfahren, also so Litauen, Lettland, Estland, wenn gutes Wetter ist, nicht so in sibirischer Kälte oder so.
Und wo schon mal gewesen mit dem Bulli, was sich ja immer sowas anbietet, ist keine Ahnung, Skandinavien, Frankreich, Spanien.
Genau, also Frankreich, Italien, Österreich, so Touren, aber ansonsten sehr viel einfach Norddeutschland, weil einfach zeitlich viel besser machbar.
Bleibt überhaupt noch Zeit, also bei Abgeordnetendasein im EU-Parlament überhaupt zu sagen, ich nehme ihn mal, keine Ahnung, 10 Tage, damit es sich überhaupt lohnt, mit dem Bulli loszufahren, oder kommt Urlaub insgesamt zu kurz oder freie Zeit?
Ja, ist schon sehr schwierig, einfach mal so 10 Tage einzuplanen, Urlaub zu machen, weil irgendwas ist immer die einzige Zeit, wo das dann mal geht, ist halt die Sommerpause, weil da die Politik dann ja tatsächlich einmal sagt, so jetzt atmen wir mal durch ein paar Wochen und das fällt dann aber natürlich in dem Moment schon wieder flach, wenn da irgendwelche Wahlkämpfe sind, was in den letzten Jahren auch nicht so selten war und irgendwie über Weihnachten, wo dann auch nochmal so eine Chance besteht oder Silvester, da ist dann eher der Wille zu sagen, ach jetzt irgendwo hin, wo ich mich an den Strand setzen kann oder irgendwie vielleicht Skifahren kann und nicht mit dem Auto rumfahren.
Dritte Möglichkeit, Segeltörn auf der Kieler Förde. Kannst du segeln?
Ja, tatsächlich. Wobei Können da so ein bisschen relativ ist. Ich habe einen Segelschein in Hamburg auf der Alster gemacht und auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, theoretisch kann ich das, aber praktisch habe ich echt nicht viel Erfahrung damit. Müsste ich dann jetzt in Kiel mal wieder ein bisschen Praxis sammeln. Habe ich aber auch Bock drauf.
Wann hast du Segelschein gemacht?
Das dürfte so 2013 gewesen sein. Ich erinnere mich, dass ich damals, gerade als ich den Segelschein fertig gemacht habe, hatte ich so ein längeres Interview mit einem Kollegen von der Zeit. Dem hatte ich das damals erzählt, deswegen erinnere ich mich jetzt gerade daran. Und das war so 2013, als diese Datenschutzreform gerade losging.
Überhaupt losging sozusagen. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also nächste Saison St. Pauli gegen HSV gucken, Campingtour mit dem Bulli durch eine Gegend deiner Wahl oder doch ein Segelturn auf der Kieler Förde, was wäre es für dich?
Ich glaube tatsächlich Letzteres, weil das nicht nur am ehesten machbar ist, sondern jetzt für mich auch so natürlich das Naheliegendste ist, dass ich ein bisschen Kiel kennenlerne und da habe ich irgendwie auch Lust drauf.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jan Albrecht ist zu Gast. Die EU-Datenschutzgrundverordnung muss ab dem 25. Mai 2018 angewendet oder angewandt werden. Vor 2 Jahren genau ist sie in Kraft getreten und wir zeichnen jetzt dieses Gespräch im April, also ein paar Wochen bevor sie dann angewandt werden muss, endgültig auf und wir sind momentan an einem relativ hohen Punkt in dem Facebook-Datenskandal. Jan, glaubst du, dass wenn sowas wie die EU-Datenschutzgrundverordnung schon in Kraft gewesen wäre oder angewandt werden müsste, dass sowas nicht mehr möglich wäre oder möglich gewesen wäre?
Na, möglich ist es schon, denn es ist natürlich möglich, dass Unternehmen Recht brechen oder einfach ignorieren. Nur der große Unterschied, der jetzt dann mit der Datenschutzgrundverordnung kommt, ist, dass Facebook dafür ordentlich bluten müsste. Und zwar ziemlich schnell und ziemlich sicher, weil die Aufsichtsbehörden eben ganz heftige Sanktionen verhängen können und die Regeln deutlich besser durchsetzbar werden.
Sag mal eine Größenordnung, was müsste realistisch auf so ein Unternehmen wie Facebook dann zukommen?
Bis zu 4% des Jahresweltumsatzes. Das heißt also, bei so einem Unternehmen, das irgendwie einen Umsatz in einer dreistelligen Höhe hat, geht das halt bis, also dreistelligen Milliardenhöhe, geht das halt in die Milliarden auf jeden Fall.
Wenn du sagst, es gibt auf der einen Seite die Sanktionsmöglichkeiten, auf der anderen Seite auch, da gucken wir gleich auch nochmal drauf, sozusagen Kontrollbehörden, die jetzt einen besseren Handhabe haben, hätten die es vorher merken können oder hätte Facebook irgendwelche Irregularitäten dann auch melden müssen, wenn das Gesetz schon in Kraft gewesen wäre?
Ganz genau. Also es gibt natürlich einige wichtige Neuerungen und das sind Meldepflichten in jedem Fall, für die, also wenn sie unterlassen werden, dann auch diese Strafen verhängt werden können. Und es gibt deutlich stärkere Ermittlungsbefugnisse für die Aufsichtsbehörden. Die können also wirklich da reinmarschieren und die Informationen rausholen. Und da wird ein Unternehmen wie Facebook nicht mehr einfach so drumherum können. Deswegen ist es ja auch richtig, dass das jetzt quasi an der Spitze des Managements angekommen ist und Mark Zuckerberg selbst vor dem US-Kongress sagt, wir werden die Regeln der Datenschutzgrundverordnung der EU jetzt im weltweiten Geschäft anwenden und zum Standard machen.
Du bist im Frühjahr 2012 als Berichterstatter des Europäischen Parlaments eben für die damals noch geplante Datenschutzgrundverordnung berufen worden. In den ganzen Jahren, in denen du jetzt auch diese Verhandlungen erlebt hast, gab es für dich sowas wie, im Amerikanischen würde man sagen, Dealbreaker, also eine rote Linie, wo du warst, das ist ein Punkt, den würdest du niemals preisgeben, wenn der angegriffen wird, dann lass ich das platzen aus meiner Perspektive?
Den hat es auf jeden Fall gegeben. Es gibt ja bisherige Datenschutzregeln, die auch sich aus Grundrechten ergeben. Die ergeben sich aus der Europäischen Grundrechtecharta. Da steht der Datenschutz sogar geschrieben drin. Und ein Zurück hinter die bisherigen Datenschutzstandards aus den Gesetzen wie dem Bundesdatenschutzgesetz oder eben dieser alten Richtlinie von 1995, das wäre für mich eine rote Linie gewesen. Und da waren wir hart dran. Häufig gab es die Gefahr. Und da waren wir dann auch kurz davor zu sagen, das geht für uns nicht, damit kann das Gesetz nicht kommen.
Kannst du mal die aus deiner Perspektive, wenn man auf deine Homepage zum Beispiel guckt, gibt's so ein, hast du das in 10 verschiedene Kapitel eingeteilt, wo du so die wichtigsten Inhalte kurz zusammenfasst und erklärst. Kannst du für die, die sich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt haben, einmal sagen, was sind für dich die Kernelemente der neuen Datenschutzgrundverordnung?
Na, das eine ist, dass ganz zentral die Informations- und Transparenzrechte oder Pflichten deutlich verschärft werden. Das heißt also, ich muss viel ausführlicher informiert werden und auch einfach verständlicher, was mit meinen Daten gemacht wird von den Unternehmen. Die werden verpflichtet, das auch in einfacher Sprache und leicht verständlich zu vermitteln. Das ist ja ein Riesenproblem, das wir haben. Dann darüber hinaus neue Rechte, also zum Beispiel das Recht auf Datenportabilität. Ich kann meine Daten einfach von Facebook anfordern und mitnehmen, vielleicht in eine möglicherweise demnächst existierende Alternativumgebung. Oder das Recht auf vergessen werden. Ja, also ich kann auch nach einer bestimmten Zeit erwarten, dass meine Daten nicht mehr einfach so auffindbar sind, weil sie vielleicht einfach keinen Zusammenhang mehr haben oder eben die Daten auch löschen. Hm. Und last but not least eben die deutlich bessere Durchsetzung, also diese Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, dass also ein Unternehmen wie Facebook oder Google sich nicht einfach in Irland hinter einer schwachen Aufsicht verstecken können und dass die, auch wenn sie aus den USA kommen, die Regeln hier auf dem europäischen Markt immer beachten müssen, solange sie sich hier auf dem Markt bewegen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Fortschritt.
Lass uns bei den paar Punkten vielleicht auch ein bisschen nochmal ins Detail gucken, um es auch zu veranschaulichen. Wenn du sowas sagst wie, als erstes hast du Transparenz genannt, was für die Unternehmen, sagen wir mal, verschärft wird. Wo wird das für mich spürbar? Also momentan ist es ja wahrscheinlich so, dass sich das irgendwo in den AGBs versteckt. Die klicke ich mehr oder weniger ungelesen an und dann bin ich damit fertig. Also wo ändert sich was und in welcher Hinsicht? Also was sind die inhaltlichen Veränderungen. Du hattest mehrere Punkte angesprochen und ich habe gesagt, lass uns doch nochmal bei den Punkten ein bisschen ins Detail gucken, um ein besseres Verständnis dafür zu kriegen. Und ich habe mich gefragt, wo merke ich das denn? Momentan ist das ja wahrscheinlich irgendwo in den AGBs versteckt. Ich klicke das an, mehr oder weniger ungelesen. Also wo merke ich den Unterschied?
Es wird vor allen Dingen darin liegen, dass ich nicht einfach mehr nur irgendeine zusätzliche Datenfreigabe mit einer solchen allgemeinen Geschäftsbedingung freigeben kann. Ich kann nicht einfach, mir kann das nicht untergejubelt werden, sondern ich muss sozusagen explizit nochmal zusätzlich gefragt werden, bist du einverstanden, dass auch zum Beispiel deine Standortdaten hier oder da freigegeben werden? Das ist bei vielen Anbietern noch nicht der Fall. Bei manchen ist es schon etwas vorbildlicher. Und das ist der wichtigste Grund. Und dann ist das der nächste Schritt, dass es einfach verständliche Symbole in Zukunft geben soll, die eine solche Datenschutzerklärung mit den Informationen, die man so bekommt, etwas leichter verständlich macht. Was ist so ein Symbol, wo dann die Daten quasi ins Ausland verschickt werden, um darzustellen, pass auf, hier werden die Daten außerhalb der EU auch verarbeitet, oder ein Symbol, da werden die Daten zu Geld gemacht, also hier musst du darauf achten, deine Daten werden möglicherweise auch an Dritte verkauft.
Jetzt ist Transparenz machen das eine, du hast aber auch gesagt, dass sozusagen die innerlichen Vorschriften verschärft werden. Also was darf denn mit Daten jetzt nicht mehr passieren, was vorher möglich war?
Naja, also es ist nicht so einfach möglich, Daten zu verarbeiten, ohne den Betroffenen auch mal gefragt zu haben. Das da hat es in der Vergangenheit häufiger gegeben und da gibt es jetzt strengere Regeln, dass man eben überprüfen muss, ob da ein wirklich berechtigtes Interesse für besteht. Das ist etwas eingegrenzter und außerdem darf ich eben auch die Daten nicht einfach weiterverwenden für irgendeinen anderen Zweck. Da ist auch die Zweckbindung nochmal deutlich schärfer geworden, sondern ich muss im Zweifelfall eben dann nochmal fragen, einfach um sicherzustellen, dass der Einzelne die Kontrolle behält und immer weiß, wo gehen meine Daten eigentlich hin.
Das heißt aber auch im Zweifelsfall, wenn ich, keine Ahnung, irgendwas kaufe online, dann dürfen die nicht automatisch alle Daten von mir abfragen, die eben vielleicht für einen Kauf oder diesen speziellen Kauf überhaupt nicht notwendig sind.
Genau, ohne mich zu fragen. Und wer dann eben das Gefühl hat, pass auf, ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit von meinem Gegenüber gefragt werden, dass ich noch alle möglichen Daten für alle möglichen anderen Zwecke freigebe, der sollte sich dann überlegen, ob er nicht vielleicht einen anderen Anbieter annimmt, der gleich von vornherein darauf verzichtet. Es ist einfach, sehr viele Unternehmen setzen heute darauf, zum Beispiel über Werbung, zielgerichtete Werbung mit Daten Geld zu verdienen. Und die müssen natürlich deutlich häufiger jetzt einfach fragen, ob das in Ordnung ist.
Habt ihr Sorge davor, dass das ja auch auf, sagen wir mal, User-Seite bedeutet, ich muss ein unheimliches, erwachsenes Umgehen mit meinen Daten haben. Also ich muss ein Problembewusstsein haben, ich muss das bewusst entscheiden. Ich darf es nicht einfach nur wegklicken, weil ich gerade von mir aus irgendwas kaufen oder buchen will oder so. Also dass sozusagen eine Auseinandersetzung ja stattfinden muss, damit ich damit als User vernünftig umgehen kann.
Genau, das ist, es ist ja letztendlich, ist Datenschutz und dieser Umgang mit Privatsphäre ist Ausdruck der Autonomie des Einzelnen, der Selbstbestimmung, ja, der, auch der Würde des Menschen. Und wir müssen uns ein Stück weit auch zwingen, uns damit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und wer im Zweifel sagt, nee, ich habe eigentlich keine Lust, irgendwas freizugeben, der kann dann eben, hat dann eben die Möglichkeit, oder ich möchte es restriktiver machen, er hat die Möglichkeit, das auch einzuschränken. Aber wer eben gleichzeitig sagt, pass auf, ich habe da kein Problem mit, alles freizugeben, der kann ja immer auch weiterhin alles freigeben. Also das ist letztendlich nur dieser Weg, Aufmerksamkeit des Einzelnen zu steigern und uns ein bisschen da reinzuzwingen, sich auch über die digitalen Konsequenzen unseres digitalen Lebens Gedanken zu machen.
Wie stelle ich denn sicher, dass die Daten, die vielleicht über mich schon irgendwo gesammelt worden sind, nicht sowieso schon ausreichen, um mich auszuwerten? Also dann sage ich vielleicht, okay, das, was jetzt neu dazu kommt, dürfte nicht benutzen. Aber wenn jemand von mir schon weiß, keine Ahnung, wo ich wohne, was meine Kreditkartenverbindungen sind oder was auch immer, dann ist das Datenprofil ja sowieso schon relativ vollständig.
Ja, es ist schon nach den jetzigen Datenschutzregeln ein zentraler Bestandteil, dass ich immer fragen kann, ob jemand persönliche Daten über mich hat und wenn ja, auch welche. Ich kann die anfordern und das wird mit der neuen Datenschutzverordnung dann auch einfacher, weil mir eben die Möglichkeiten, das direkt zu erfragen oder meine entsprechende Behörde oder eine Verbraucherschutzorganisation darum zu bitten, das zu erledigen, vereinfacht werden. Und dann kann ich natürlich entscheiden, okay, also was du da über mich hast, das kannst du behalten, kannst du weiterverarbeiten. Arbeiten oder nee, da möchte ich eigentlich eher, dass das gelöscht wird und ziehe mich vielleicht auch gänzlich aus dem Dienst zurück.
Du hast vorhin auch gesagt, dass die Sanktionsmöglichkeiten leichter werden, also bis zu 4% des Jahresumsatzes auch als mögliche Höchststrafe. Aber wie ist das denn rechtlich gestaltet? Also ich stelle mir sowas vor, wie da gibt es eine Kontrollbehörde, die im Zweifelsfall sagt, wir wollen das von euch wissen. Dann sage ich als Unternehmen doch im Zweifelsfall, da hast du gar keinen Zugriff drauf als Behörde, weil das Unternehmensgeheimnis ist. Also ich lege das gar nicht offen. Also wie soll da ermittelt werden?
Ja, das geht nicht. Die Aufsichtsbehörden haben das Recht, die Daten einzusehen, die personenbezogen sind und alles, was damit zu tun hat mit der Verarbeitung dieser Daten. Da können auch keine Geschäftsgeheimnisse dagegen gehalten werden, sondern das ist eine Ermittlungsbefugnis, die die Behörden haben. Natürlich können die Behörden da nicht einfach öffentlich machen, was sie da gesehen haben, sondern die unterfallen dann einer entsprechenden Schweigeerklärung. Aber sie müssen das überprüfen können, ansonsten können sie ihre Aufgaben nicht wahrnehmen und dafür haben sie die Kompetenzen auch in dieser Verordnung bekommen.
Jetzt sagt ihr ja, Stichwort auch so europäischer Binnenmarkt und gleiche Regeln und so, dass auch Unternehmen davon profitieren, weil man hergehen kann und sagen kann, ja, wenn in 27 Ländern dieselben Regeln gelten, ist es ja auch in puncto Rechtssicherheit für die Unternehmen gut, weil sie wissen, woran sie sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr sich in Irland hinter einer schwachen Regelung verstecken können. Die Unternehmen wiederum gehen aber her und sagen, ja, aber das muss ja jetzt alles auch, also von unserer Seite aus umgesetzt werden. Es gibt irgendwie Gesetze, die in Deutschland zum Beispiel verändert werden müssen. Wir müssen hier alles aufbauen und so weiter und so fort. Also es ist für die Unternehmen zum Beispiel mehr Bürokratie als vorher.
Ja, natürlich. Also wenn man ein neues Gesetz verabschiedet, das die unterschiedlichen europäischen Gesetze aus unterschiedlichen Rechtskulturen und unterschiedlichen Traditionen heraus vereinheitlicht und auch komplett neu aufsetzt, dann ist das natürlich mit Aufwand verbunden, sich daran jetzt neu anzupassen. Das ist gar keine Frage und da müssen alle auch bei unterstützt werden, diesen Weg zu gehen. Aber es ist ja nicht so, dass der jetzt dauernd gegangen wird, sondern jetzt ist jetzt einmalig dieser Schritt zu einer einheitlichen europäischen Rechtslage. Danach wird es viel einfacher im gesamten europäischen Markt und auch international sich an diese Regeln zu halten. Wir sehen ja jetzt schon, dass der EU-Standard quasi zum Weltstandard wird. Das ist ein riesen Standortvorteil, den die deutschen und europäischen Unternehmen, die sich an diese Regeln ja schon länger halten müssen, inhaltlich im Weltmarkt haben werden.
Weil die schon so weit sind sozusagen.
Genau, die müssen es sowieso. Die haben da einen riesen Vorteil und der Trend geht eben absolut dahin. Das sieht man jetzt ja auch mit Facebook und anderen Unternehmen wie Apple, dass man also Datenschutz wirklich als Verkaufsfaktor entwickeln muss und sagen muss, ich bin da ganz vorne. Und da haben eben gerade Unternehmen aus Deutschland eine Riesenchance und nicht mehr wie in der Vergangenheit einen Nachteil, weil Unternehmen sich eben dieser Regeln entziehen können oder irgendwo verstecken können, weil damit ist eben jetzt Schluss.
Du hast ja manchmal, wenn man über Jahre solche Verhandlungen führt, dann entwickelt sich ja Zeit sozusagen parallel weiter und auch technologischer Fortschritt. Das heißt, so eine Regelung muss immer der realen Zeit ein Stück hinterherhinken. Hast du das Gefühl, es gibt eine Lücke auch in der neuen Verordnung, die du gerne noch geschlossen hättest oder die du siehst, wo du sagst, ah, da haben wir eigentlich nicht ganz das erreicht, was wir hätten erreichen wollen oder können?
Na, erstmal ist es so, dass wir das ja schon gesehen haben, dass es eine unglaublich schnelle technologische Entwicklung gibt. Und deswegen haben wir zum Beispiel als einen wichtigsten Grundsatz dieser Verordnung, dass sie technikneutral ist. Also wir sind sehr grundsätzlich herangegangen, reden nicht irgendwie von bestimmten Technologien oder so, sondern von Prinzipien, die da angewendet werden müssen, um den Datenschutz zu schützen. Und das kann also dann für jede neue Innovation auch angewendet werden. Das funktioniert ganz gut. Trotzdem fehlt es natürlich, dass wir jetzt im Rahmen dieser Datenschutzverordnung auch darüber diskutieren, das gibt es einfach bisher nicht im Datenschutz, dass möglicherweise so manche Datenverarbeitung auch komplett verboten werden sollte. Also bisher ist es so, dass der Datenschutz sehr darauf baut, dass die Einzelnen halt selber entscheiden, ob Daten verarbeitet werden nicht. Aber möglicherweise können wir in Zukunft nicht mehr über alles entscheiden. Wenn selbstfahrende Autos mit 100 Kameras an Bord unterwegs sind, dann ist es schwierig für die Drittbetroffenen, die auf der Straße rumlaufen, ständig gefragt zu werden, bist du denn damit einverstanden, dass das Auto jetzt hier vorbeifährt? Und da muss man darüber reden, ob das nicht vielleicht auch gesetzgeberisch festgelegt werden soll, dass das eben keine Kameras sein sollen, sondern Lichtsensoren, die genauso gut diese Differenzierung für zum Beispiel die Steuerung machen können. Und das möglicherweise bei einem Google Glass Brillengerät, wo dann da eine Kamera läuft oder so, muss vielleicht erstmal ein Blinklicht drauf sein, wenn da gefilmt wird, damit eben einfach auch so eine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Das sind, glaube ich, neue Regeln, über die wir uns jetzt, wo wir diesen gemeinsamen Standard gefunden haben, zusätzlich noch Gedanken machen sollten.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jan Albrecht ist zu Gast, sitzt für die Grünen im Europaparlament. Und der Film, in dem du sozusagen Protagonist bist, heißt Democracy im Rausch der Daten. Das ist ein Film aus dem Jahr 2015. Und der beschäftigt sich sozusagen mit dem Prozess, den du durchgemacht hast, seitdem du im Frühjahr 2012 als Berichterstatter des Europäischen Parlaments für eben die geplante Datenschutzgrundverordnung benannt worden bist. Ist das ein Job, für den man sich bewirbt oder für den man vorgeschlagen wird, Berichterstatter?
Für den Job wird man vorgeschlagen. Das ist so, dass im Europäischen Parlament ja keine starren Strukturen von Regierungs- und Oppositionsparteien oder Fraktionen bestehen, sondern das Parlament arbeitet sehr konsensual und so werden alle Fraktionen nach ihrer Größe auch mal beteiligt, dass sie den verantwortlichen Verhandler des Parlaments stellen. Und die Grünen waren in dem Moment sozusagen diejenigen, die als nächstes in dieser Rotation einen solchen Job vergeben durften und haben mich dann dafür nominiert, auch weil viele dann gesagt haben, naja, der hat schon gezeigt, dass er da auch ein bisschen Ahnung hat und das war auch ein bisschen rar gesät in der Runde der Parlamentarier.
Hast du geahnt, was auf dich zukommen würde in den nächsten Jahren, dass das ein so großes Mammutprojekt werden würde, auch mit der öffentlichen Aufmerksamkeit, die damit ja doch verbunden ist bei dem Thema?
Man konnte es ein bisschen ahnen und ich erinnere mich auch, dass tatsächlich, als das dann auch losging und wir die Entscheidung treffen mussten, machen wir das jetzt oder nicht, dass ich mit meinen Mitarbeitern da saß und wir schon so ein bisschen Bange hatten, was da jetzt auf uns zukommt und wussten, das wird ein großes Ding. Aber am Ende ist es dann doch viel größer und viel aufwendiger geworden, als wir dachten. Und ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung positiv sozusagen für das Projekt getroffen hätte, wenn ich das alles gewusst hätte. Im Nachhinein ist es natürlich ein toller Erfolg geworden.
Gib uns einmal einen Einblick, Berichterstatter, was sind die wesentlichen Aufgaben, also worum musst du dich vor allen Dingen kümmern? Ist das sozusagen Ausgleich herstellen mit Lobbygruppen oder bist eine Schnittstelle oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, man managt im Grunde genommen ständig den Druck auf den Gesetzgebungsprozess und der kommt ja von unterschiedlichsten Ebenen. Das eine sind die Institutionen, also Kommission, die was vorschlägt, die Minister im Rat, die Mitgliedstaaten vertreten, die anderen Abgeordneten, vor allen Dingen im Ausschuss und natürlich in den einzelnen Fraktionen und alle haben ihre eigenen Interessen und dann natürlich noch die ganzen Lobbyisten, die öffentliche Debatte, die dabei stattfindet und alles lastet quasi auf diesem Berichterstatter, der das alles irgendwie managen muss und das ist ein ständiges Reden, 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 natürlich auch gute Vorschläge machen, verstehen, was die Leute einem sagen, den Kern der Wahrheit daraus finden, also rauszufinden, ob da jemand einfach nur Druck machen will oder ob der tatsächlich auch einen Punkt hat. Ja, das ist ein langer Prozess und der dauert dann auch manchmal sehr, sehr lange. Also bei mir war das so 2, 3, 4 Jahre, die wir ja ganz intensiv nur daran gearbeitet haben.
Der Film Democracy, der dann eben 2015 auch erschienen ist, das ist ja ein Projekt gewesen, wo man vielleicht zum ersten Mal einen sehr intensiven Einblick auch in diese Verhandlungsrunden bekommen hat. Wie ist die Idee dazu entstanden? Habt ihr gesagt, das ist meine Idee, die sich lohnt zu dokumentieren oder sind die Filmemacher an euch herangetreten?
Ja, also der Regisseur, das ist ein Schweizer Regisseur, der hat schon mal einen Dokumentarfilm über die Übersetzer im Europäischen Parlament und auch bei der UN gemacht. Und da war er halt in Straßburg im Parlament und hat gesagt, also das ist so ein krasser Prozess, dieser Gesetzgebungsprozess der EU. Das müsste man eigentlich mal in so einer Langzeitdokumentation zusammenfassen und den Leuten zeigen, was da passiert, dass das Menschen sind, die das machen und dass das auch verständlich möglicherweise werden kann und nicht so unverständlich bleiben muss, wie das häufig landläufig natürlich auch gesehen wird. Und der ist dann auf mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter in Brüssel zugegangen, hat gesagt, pass auf, was kommt denn da an großen Gesetzgebungsverfahren? Wir haben gesagt, der Datenschutz, das ist einer der großen Bereiche, wo man das zeigen kann und da findet auch eine große Reform statt. Und da hat er dann gesagt, nee, das ist eine gute Idee und der macht das und ist dann immer wieder gekommen. Da war aber am Anfang noch überhaupt nicht klar, dass ich diesen Job bekomme. Also das war dann erst im Laufe des Verfahrens, da war der schon längst am Filmen, ist dann klar geworden, okay, das wird dann sogar unser Job sein und deswegen sind wir dann quasi auch so prominent in dieser Dokumentation eingeflossen.
Jetzt ahnt man ja, zumindest von außen, und du aus von innen im politischen Betrieb wirst das besser wissen, dass es manchmal sinnvoll ist, Gespräche hinter verschlossenen Türen zu führen. Dass man einmal sagen kann, hey, jeder darf mal seine Ideen auf den Tisch legen, ohne dass man gleich die Sorge haben muss, dass es vielleicht auch überall debattiert wird. Also wie seid ihr damit umgegangen? Weil der Film ja einen unheimlich intensiven Einblick auch gibt. Also gab es mal Momente, wo ihr auch gesagt habt, das jetzt nicht? Oder vergisst man ja die Kamera dann doch?
Man vergisst die natürlich total, aber dass sich die Leute darauf einlassen konnten, lag hauptsächlich daran, dass die Regisseure sehr vertrauensvoll deutlich gemacht haben, dass das ganze Ergebnis eben erst publiziert wird, veröffentlicht wird, wenn die entscheidenden Entscheidungen alle schon gefällt wurden. Und so war es dann ja auch, also die Dokumentation kam zwar bevor die finale Einigung zwischen Ministerrat und Parlament kam, aber im Parlament waren die Entscheidungen alle weitestgehend gefallen und deswegen konnten sich eigentlich fast alle darauf einlassen, auch sozusagen im Sinne der Transparenz der europäischen Gesetzgebung, dass das mal gezeigt wird. Das zeigt ja wirklich, glaube ich, zum ersten Mal diesen tiefen Einblick auch in diese Hinterzimmer-Verhandlungsrunden. Es gab trotzdem einige, die sich darauf nicht eingelassen haben. Also deswegen sieht man da zum Beispiel auch keine Lobbyisten von Google oder Facebook, die verweigern halt einfach kategorisch vor Kameras auszusagen, sozusagen. Also außer wenn es irgendwie vom Kongress quasi verpflichtend ist.
Welche in den 3 oder 4 Jahren, die du jetzt intensiv daran gearbeitet hast, bis die Grundentscheidungen durch waren. Also welche Momente sind die, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind, weil vielleicht entweder ein Lobbyist von Google oder Facebook, keine Ahnung, unmögliche Sachen von dir gefordert hat oder weil vielleicht auch sowas wie eine entscheidende Abstimmung mal angestanden hat, wo es dann auch darum ging, kommst du mit den Sachen durch, die dir wichtig sind?
Ja, also es waren natürlich die Abstimmungsmomente dann, wo es dann wirklich zur Sache ging, die bleiben einem für immer in Erinnerung und dass wir es tatsächlich am Ende geschafft haben, dafür auch eine Mehrheit von, was weiß ich, irgendwie 97-98% dann im Parlament zu holen für so einen Kompromiss, den wir ausgehandelt haben, das war natürlich grandios.
Habt ihr geahnt, dass es so eine hohe Zustimmung geben würde? Also man ahnt ja,
nee, das kann man nicht an. So okay. Eine breite Zustimmung, ich meine, das waren ja sogar Rechtsextreme und Kommunisten, die dazu gestimmt haben, die normalerweise jedem EU-Gesetzgebungsverfahren skeptisch gegenüberstreten und alles ablehnen. Da war einfach am Ende so eine Überzeugung, da hat man jetzt in harten Verhandlungen tatsächlich ein Ergebnis errungen, das irgendwie wirklich so eine Art Win-Win-Situation für viele, für eigentlich alle ist und ein Vorteil für die Europäische Union und vor allen Dingen etwas, wo die EU mal zeigen kann, dass sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Bürger wirklich einen Mehrwert bieten kann. Und das ist natürlich toll, wenn sowas dann gelingt, aber natürlich bleiben mir auch in Erinnerung die harten Momente, wo es dann eben zwischenzeitlich überhaupt nicht weiterging und wir halt wirklich nachts da versucht haben, irgendwelche Kompromisse doch irgendwie auszuhandeln. So.
Zum Beispiel?
Ja, das war dann so ein Moment, da ging es um die Frage, wie wird denn der Datenschutz dann in Zukunft angewendet? Wird das nur für Unternehmen gelten, die in der Europäischen Union sind oder auch für die von außen kommen? Solche Themen, die dann da hochkamen, wo dann plötzlich der Druck ganz groß war, zu sagen, nein, das dürft ihr nicht machen. Und dann wird einem sozusagen da versucht, auch von außen die Position streitig zu machen. Ja? Und dann hat man Angst, dass man plötzlich überstimmt wird von den großen Fraktionen, die sich natürlich, wenn sie sich untereinander einigen, auch einfach ohne die Grünen sozusagen auf ein Gesetz einigen können. Und das sind so die Angstmomente gewesen, wo es dann ganz hart war, dann da noch irgendwie schnell das zu retten.
Wann war dir klar, das würde funktionieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen der Moment war, wo dann die Aufmerksamkeit groß wurde im Rahmen dieser Snowden-Enthüllung. Weil bis dahin hatten wir zwar schon viel durchgekämpft, aber aus den Mitgliedstaaten, gerade auch aus der Bundesregierung, war so ein absoluter Widerstand zu verspüren. Und man hatte immer das Gefühl, oh, das kann aber auch noch scheitern. Und in dem Moment, wo dann plötzlich die Kanzlerin, also Angela Merkel, in der Regierungserklärung zum Europäischen Rat sagt, und es muss jetzt auch endlich die Datenschutzgrundverordnung kommen, als Reaktion sozusagen auf diese Snowden-Enthüllung, da haben wir halt gefeiert und haben gewusst, jetzt kann sich da auch kein Innenminister oder irgendwer, der dagegen ist, sozusagen da weiter gegen sperren.
Du hast vorhin gesagt, dass auch die Lobbyisten von Google oder Facebook oder so zu euch kommen. Kannst du einmal sagen, mit was für Anliegen die dann zu dir kommen? Also was wollen die? Dass gar kein Datenschutz herrscht? Oder haben die konkrete Vorschläge, was so ins Gesetz reingeschrieben werden soll oder in die Verordnung? Oder was ist deren Idee?
Ja, das hat sich natürlich auch verändert. Also am Anfang dieser ganzen Reform, da hatten die noch gedacht, wir können einfach jegliche Regulierung weiter vermeiden, indem wir sagen, bloß nicht das Internet regulieren, dann geht alles aus und gibt es auch kein Wachstum und keine Wirtschaft mehr. Dann sind sie relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa wirklich da einen Punkt haben und dass sie sich nicht einfach so abspeisen lassen und dass wir vor allen Dingen Mehrheiten für diese Gesetzgebung haben und haben sich dann dafür eingesetzt, dass sie natürlich bitte möglichst viele Daten verarbeiten können, ohne die einzelnen Verbraucher zu fragen. Auch weil sie gesagt haben, die Verbraucher wollen doch gar nicht mitentscheiden darüber, was mit ihren Daten passiert. Die wollen doch einfach nur tolle Dienste nutzen. Und diese Debatte, die hört natürlich auch immer noch nicht auf.
Und aber jetzt tritt sie erstmal in Kraft. Die EU-Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai endlich verbindlich. Seit 2 Jahren tritt sie eigentlich schon in Kraft. Jan Albrecht hat wesentlich dazu mit daran gearbeitet, sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament und ist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Kannst du für dich einmal sagen, was dich an den Themen eigentlich reizt? Warum gerade die Themen? Warum nicht was anderes?
Ich glaube, erstmal ist da natürlich total viel in der Veränderung. Unsere Gesellschaft verändert sich durch die Digitalisierung und auch durch die Automatisierung enorm. Das ist wie die Industrialisierung sozusagen. Also eine Riesenumwälzung unseres Lebens. Das ist spannend, daran mitzuwirken, das zu gestalten, in die Hand zu nehmen. Und ich war einfach immer irgendwie an Technik interessiert, habe mich auch viel mit Technik auseinandergesetzt und gleichzeitig bin ich eben politisch auch ein bisschen groß geworden mit einer Bewegung, die sich eben für Bürgerrechte eingesetzt hat und damit auch zu den Grünen gekommen.
Jetzt wirst du im September 2018 Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein.
Weil? Ja, super Minister.
Weil die Grünen einen neuen Kanzlerkandidaten damit aufbauen wollen für die nächste Bundestagswahl.
Ja, ich glaube, dass erstens der Vorgänger, der Robert Habeck, der mir diesen Posten sozusagen übergibt und jetzt als Grünen-Vorsitzender auch unsere Partei neu aufstellen will, dass der vielleicht eher dafür in Frage kommt. Aber wir
sehr diplomatische Antwort.
Ja, wir sind auch, glaube ich, nicht so vermessen, dass wir sagen, wir stellen jetzt allein schon den Kanzlerkandidaten. Aber natürlich ist es so und deswegen finde ich das auch total spannend in Schleswig-Holstein. Wir haben als Grüne eine wirklich wichtige Rolle in dieser Transformationszeit der Digitalisierung, der ökologischen Wende. Also Klima ist ja immer noch ein Riesenthema und wie gehen wir damit um, dass auch die Agrarwirtschaft sich verändern muss. Und diese Rolle, die kann so weit führen, dass wir eben auch eine ganz tragende Rolle in der Politik als Partei übernehmen können.
Hast du das Gefühl, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt? Also die Datenschutzgrundverordnung ist durch. Du kannst sie sozusagen noch in Brüssel miterleben, wenn es jetzt final über die Bühne geht und dann ist für dich auch so ein Kapitel abgeschlossen und deshalb kommt der Wechsel zu einer guten Zeit?
Ich glaube schon, dass das auch mit dazukommt. Es ist natürlich schon so, ich gehe jetzt nicht ohne weinendes Auge hier aus Brüssel, weil ich auch sehe, dass zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz und andere Fragen tolle Diskussionen hier auf die Europaabgeordneten zukommen und ich auch gern Teil davon bin. Aber ich sehe eben auch, es ist total wichtig, dass wir junge, europäisch geprägte Leute auch in den Landesregierungen, in den Bundesregierungen, auch in den Parlamenten vor Ort haben, die von dort aus genau diese Themen auch zur Diskussion stellen und dass das nicht irgendwie so eine einseitige Diskussion ist. Und ich glaube auch, dass es eine tolle Herausforderung ist, mal in Regierungsverantwortung wirklich zu sein und nicht nur in Anführungszeichen als Parlamentarier häufig ja auch vom Seitenrand die Diskussionen zu führen.
Wie groß ist der Anteil Respekt vor einem Ministeramt im Vergleich zu Lust auf das Ministeramt?
Es ist etwa das Gleiche. Ich glaube, meine Lust ist sehr groß, aber ich habe auch sehr großen Respekt davor. Und ich weiß auch nicht, dass man ist in politischen Ämtern immer so ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß nicht, was das für ein Job ist. So. Also ich bin da, glaube ich, schon ganz gut drauf vorbereitet, aber man kann das nicht einfach lernen. Man muss es machen. Und ich bin gespannt darauf und hoffe, dass ich dem gerecht werde.
Hast du schon Ziele für Kiel? Also dass du sagst, das ist eigentlich das, worum ich mich, keine Ahnung, die ersten 1, 2, 3 Sachen kümmern muss?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen tollen Koalitionsvertrag mit der Jamaika-Regierung da, wo zum Beispiel auch solche Sachen drinstehen wie mehr Open Source in der öffentlichen Verwaltung. Das ist ein Thema, das mir total wichtig ist, weil das ein riesiger Hebel wäre für eine Unterstützung der deutschen und europäischen IT-Wirtschaft und für mehr Offenheit und auch mehr Bürgerrechte letztendlich. Und wir haben die Möglichkeit, Diskussionen zu führen, wie zum Beispiel die Automatisierung im Bereich Agrarwirtschaft, die Digitalisierung dort funktionieren soll, wie das zusammengehen soll und welche Interessen damit spielen, diese Diskussion zu führen, da habe ich super Lust drauf und das sind auch die ersten Schritte, die ich da angehen werde.
Keine Angst davor, dass sozusagen von Big Picture und großen Debatten in Brüssel Kiel und Schleswig-Holstein, nicht böse gemeint, ein bisschen klein sein könnte?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass das eine total wichtige, große Aufgabe ist und dass man auch aus einem Land wie Schleswig-Holstein heraus die deutsche, die europäische, ja auch internationale Politik mitprägen kann. Und das heißt ja aber nicht, dass das unbedingt immer nur das Wichtige ist, was sozusagen europäisch oder global ist, sondern wichtig ist auch das, was vor Ort passiert und wie mit diesen Regeln lokal umgegangen wird. Und da habe ich auch Lust drauf, einfach vor Ort mal zu schauen, wie funktioniert denn das mit der Digitalisierung hier und natürlich auch, wie zum Beispiel sowas wie die Datenschutzgrundverordnung dann im Leben der Menschen auch wirklich ankommt und was sie da umtreibt.
Jan Albrecht hat in den vergangenen Jahren für die Grünen im Europäischen Parlament gesessen und dort maßgeblich an der EU-Datenschutzgrundverordnung mitgearbeitet. Die tritt jetzt am 25. Mai final für alle verbindlich in Kraft und ab September wirst du dann Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Warst heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich auch im Netz und im Podcast, wo ihr die herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.